Wir fangen heute Morgen unsere neuen Predigtreihe an. Es wird uns von heute bis zum Ostern begleiten. Und diese Predigtreihe lautet: Wie komme ich durch herausfordernde Zeiten? Und das sind die 7 Worten Jesus am Kreuz. Kein Mensch hat so einen herausfordernden Tag durchgemacht wie Jesus am Kreuz. Das war bis zu diesem Zeitpunkt, für ihn hat er nur Gutes getan. Er hat Menschen geheiligt, Menschen befreit. Er hat so viele Positives in die Welt bewirkt, bis hin zu dem Tag, wo er ans Kreuz ging. Sein herausforderndster Tag. Und als er am Kreuz hing, mit 23 Zentimetern Nägeln lang, die durch sein Handgelenk reingepresst worden sind, war sein Ziel nach wie vor, Menschen durch ihre herausfordernden Zeiten zu begleiten. Menschen in die Freiheit hineinzuführen. Er hing da am Kreuz und sein ganzes Gewicht drückte ihm runter. Und es hat so viel Schmerzen gefügt, dass jeder Wort, was er ausdrückte, von einem krassen Schmerz begleitet worden war. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel Schmerz damit verbunden worden ist. Aber wir können sicher sein, dass jedes Wort, was Jesus da ausgesprochen hat, hat er was dabei gedacht. Es waren nicht irgendwie zufällig, die Worte, die er gesagt hat. Aber er wollte diese Worte, diese gezielten Worte, was er ausgewählt hatte, nutzen, um uns durch unsere herausfordernden Zeiten zu begleiten, damit wir auch siegreich durch sie rauskommen können. Jedes Wort, was er gesprochen hat, war ihm wert, durch diesen Schmerz durchzukämpfen, damit wir von ihm lernen können. Die 7 letzten Aussagen von Jesus, als er da am Kreuz hing, sind nicht irgendwie zusammen in einer der 4 Bücher der Evangelium reingefasst, nicht in Matthäus, nicht in Markus, nicht in Lukas, nicht in Johannes, sondern sie sind verteilt in die 4 Bücher und wir werden euch Stück für Stück, Woche für Woche, diese 7 Aussagen erzählen. So, Jesus hat den schlimmsten Tag seines Lebens gemeistert und ich glaube, wir sollten sein Beispiel annehmen, ihm als unsere größte Vorbilder anschauen und schauen, wie hat er das überhaupt gemacht? Wie hat er das gemeistert? Und das Erste, was er uns mit auf den Weg gibt, das erste Aussage, als er am Kreuz hing, ist: Vergib ihnen. Am Mittwoch, als wir einkaufen waren, meine Frau, ich, mein Sohn Lionel und Ivy, meine Tochter, wir haben ein paar Situationen erlebt, wo Leo sich eigentlich dafür entschuldigen hätten müssen. Vielleicht kennt ihr das. Und es fiel ihm schwer. Es fiel ihm schwer. Und das passiert nicht, ist nicht nur am Mittwoch passiert, aber immer wieder passiert das, wo irgendwas vorgefallen ist, wo er sich oder wo wir uns entschuldigen müssen. Aber um Vergebung zu bitten und Vergebung auszusprechen, ist nicht etwas, was uns leicht fällt. Und das sieht man ganz genau in kleinen Kindern. Wenn du deine Kinder sagst: Bitte, entschuldige dich. Und erstmal so. Kein Augenkontakt. Sie schweigen. Sie gehen in andere Zimmer. Und das sieht man schon vom Kleinen an. Es ist nicht etwas, was uns leicht fällt. Es ist nicht etwas, was wir von uns aus gerne machen. Und gleichzeitig, wir merken als Eltern, dass es etwas ist, was wir als Familie leben wollen. Das ist eine unserer Familie Werten. Wir wollen in Vergebung leben. Und ich sage Leo immer wieder, ich weiß nicht, ob er das ganz genau versteht oder nicht. Ich hoffe, dass du weißt, jedes Mal, wenn du dich entschuldigst, ich werde dir vergeben. Ich werde dir vergeben. Immer. Egal was es ist, komm auf mich zu und ich werde dich vergeben. Du musst mir nur um diese Vergebung bitten. Das ist ein Kernwert unserer Familie, dass wir in Vergebung miteinander leben. Und meine Frau Niki und ich müssen das vorleben und machen das auch gerne. Aber das fällt uns auch nicht immer einfach. Kennt ihr das Gefühl, wenn du merkst oder wenn du siehst, dass bestimmte Menschen nur in deinem Leben dafür da sind, um es herausfordernd zu machen? Kennt ihr das? Wo beispielsweise ihr Vorsatz in 2018 heißt, das Leben meines Pastors schwer zu machen, das Leben meiner Mutter schwer zu machen, das Leben meiner Kinder schwer zu machen, mein Lehrer oder sonst jemand. Kennt ihr das? Ich kenne das. Es scheint teilweise zu sein, dass es ihre geistliche Gaben ist, dass Gott extra was in sie hineingepflanzt hat, damit sie unsere Leben schwer macht. Oder? Eigentlich ja. Sie werfen Steine in den Weg, sie hinterfragen alles, sie stellen Chaos hinter, was man im Nachhinein immer selber wieder aufräumen muss. Ist nicht einfach. Und kurz dazu, heute ist unser dritter Teil, unser Next Steps, das haben wir kurz in unser Video hier gesehen. Wenn du unter diese Titel oder unter diesen Begriff Gaben nicht weißt, was für Gaben in dein Leben sind, was Gott dir in dein Leben hineingepflanzt hat, dann werde ich dich einfach herausfordern, heute nach dem Gottesdienst, 15 Minuten nach dem Gottesdienst, einfach runterzugehen im Jugendbistro, diese Gaben und Talentenprofil durchzumachen, damit du einfach sehen kannst, hey, was hat Gott in mir hineingepflanzt? Weil ich bin davon überzeugt, dass Gott solche Gaben, um Menschen die Leben herausfordernd zu machen, er hat das nicht in unser Leben hineingepflanzt, sondern andere, gute Gaben. Und deshalb geh runter, check das mal ab, weil ich glaube, das ist etwas, was dich hilft. So ein wichtiger Prinzip, was Jesus hier uns hier lehrt, ist, wir müssen die Menschen vergeben, egal ob sie etwas absichtlich oder unabsichtlich gemacht haben. Ob sie uns wehtun mit Absicht oder ob es eher aus Versehen ist. Das ist ganz egal. Der Geist der Vergebung regierte in Jesus und somit konnte er, obwohl er unschuldig war und als Opfer gesehen worden ist, die Kontrolle dieser Situation am Kreuz bei sich behalten. Ich sage das nochmal, weil ich finde das total wichtig. Der Geist der Vergebung regierte in Jesus. Und er behielt die Kontrolle über diese ungerechte Situation. Unser Vers heute ist in Lukas 23, Vers 34. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus vergab, das ist der erste Punkt heute. Was Jesus durch seine Worte da am Kreuz gemacht hat, ist, er hat vergeben. Jesus vergab. Die letzten Stunden waren wie ein Albtraum für Jesus gewesen. Er litt unter dem Verrat einer seiner engsten Freunde. Das können wir in Matthäus 26, Vers 15 nachlesen. Dort steht, was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. So setzten ihn 30 Silberlinge fest. Judas, einer Jesus engster Freunde, einer seiner Jünger, seiner Nachfolger, ist aktiv auf die Suche gegangen nach Easy Money. Er ist aktiv auf die Suche gegangen nach Geld, damit er Jesus überliefern kann. Er hat ihm überliefert an den Hohen Rat für 30 Silberlinge, steht hier. Das wäre heutzutage so um die 800 Euro. Das ist nicht viel. Und ich kann sagen, ich werde einer meiner engsten Freunde für 800 Euro nicht verraten. Aber vielleicht für 100.000? Jesus litt auch unter Ungerechtigkeit. In Matthäus 26, 59 steht, die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Der hohe Rat war eine Gruppe von Menschen aus der hohen Priester, aus der Ältesten, aus der Schriftgelehrten, 71 Männer, die aktiv auf die Suche gegangen sind nach Menschen, die falsche Zeugnis gegen Jesus geben. Eigentlich sind die, genau die Menschen, die dafür da sind, um für Menschenrechte zu kämpfen, um die richtigen Dinge zu tun, und sie sind aktiv den falschen, gegen diese, auf die Suche nach diesen falschen Aussagen gegangen. Und sie haben damals Jesus nach dem Passamahl im Garten festgenommen. Das war abends. Und schon morgens war er auf dem Weg mit dem Kreuz auf seinen Schultern. 9 Uhr morgens würde er schon am Kreuz hängen, und so um die 15 Uhr hat er seinen letzten Atemzug genommen. Und sowohl in römisches als auch in hebräisches Recht war das illegal. Ein Gerichtsverhandlung nachts abzuhalten war illegal. Das dürfte nicht passieren. Nicht nur das, aber in hebräisches Gericht dürfte vor einem Feiertag, vor Sabbat oder vor einer von den 7 biblischen Feiertage kein Gerichtsverfahren gehalten werden. Das dürfte nicht passieren. Und im Fall von Kapitalverbrechen dürfte das auch nicht an einem Freitag passieren oder an einem Donnerstag. Weil es könnte nicht in den nächsten Tag ziehen. Das war illegal. Alles, was da abgelaufen war, war illegal. Und das waren nur 2 von den mehreren Dingen, die ungerecht waren in dieser ganzen Verhandlung von Jesus. Er litt unter Ablehnung. Als Jesus im Garten festgenommen worden ist, erzählt die Bibel uns, dass die Jünger, die mit ihm waren, sind sofort alle geflohen. Sie waren alle nicht mehr zu finden. Und später beim Gericht, als Menschen falsche Zeugnis gegen Jesus gegeben haben, war keiner von seinen Freunden, von seiner Familie, von seinen Jüngern, niemand war da, um für ihn was Positives auszusagen. Niemand. Und sogar Petrus hat ihn 3-mal an diesem Tag verleugnet. Die Menschenmenge, die mit Jesus jahrelang gefolgt haben, die mit ihm gegangen sind, die aktiv immer auf die Suche waren, wo ist Jesus? Sie waren da überhaupt nicht zu finden. Und die Leute, die dafür da waren beim Gericht, die falsche Aussage gegen Jesus gemacht haben, und die anderen Leute, die da waren, haben um die Freiheit für einen Verbrecher gebeten, für Barabbas. Und haben für die Kreuzigung von Jesus gebeten. Und als Jesus am Kreuz ging, seinen 12 Jünger, da war nur einer da. Von alle 12. War nur der Johannes da zu finden. Und ein paar Frauen. Große Ablehnung hat Jesus durchgemacht. Er wurde auch missbraucht. Und in Jesaja 52, 14 steht, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Jesus wurde so brutal geschlagen, gepeitscht, angespuckt. Alle möglichen Fremdworte wurden ihm geteilt. Eine Krone von Dornen war in seinen Kopf reingepresst, damit die Dornen feststeckten. Er litt auch unter Erniedrigung. Christliche Tradition zeigt uns durch Kunst so bildliche Darstellung, dass als Jesus am Kreuz hing, dass er etwas um seine Gürtellinie anhatte. Aber römische Tradition von Kreuzigung zeigt uns, dass es nicht so der Fall ist, dass sie sowohl Obergewand als auch Untergewand ausgezogen haben und dass der gekreuzigt worden ist, war völlig nackt da, um diese Entblößheit, um diese Erniedrigung zu optimieren. Und trotzdem vergab Jesus. verraten, ungerecht behandelt, abgelehnt, missbraucht und erniedrigt. Und Jesus sagt als allererste: Vater, vergib ihnen. In Jesaja 53 heißt es, dass der Gerechte viele gerecht macht und er wird ihre Sünden tragen. Seine Seele hat er dem Tod preisgegeben und er lässt sich unter die Übeltäter zählen, um die Sünde zu tragen, für die Übeltäter zu beten. Jesus hat das für uns gemacht, hat alles durchgemacht, damit er Menschen vergeben kann. Alles. Sein Leben, was in den letzten 24 Stunden so herausfordernd war, ist er durchgegangen. Für dich und für mich. Damit er zeigen kann, wie wir durch diese herausfordernden Tage durchkommen können. Und es fängt mit Vergebung an. Und weil er selbst alles durchmachen musste, kann er mit dir und mit mir auch identifizieren. Er hat alles durchgemacht. Er weiß ganz genau, was du durchmachst. Und er kann sich mit dir identifizieren. Und wisst ihr, Jesus ist der einzige Person, der je auf dieser Welt lebte, die eigentlich es nicht nötig hatte, dort zu hängen. Er hatte das nicht nötig gehabt. Der Preis, den er bezahlt hat, war nicht wegen etwas, was er gemacht hat. Er war perfekt, er hat nie gesündigt, er hat nie jemand was Böses angetan. Diese Behandlung hat er nicht verdient. Aber er ist durchgegangen, weil er diesen Preis für dich bezahlen wollte. Er konnte es sich nicht ansehen, dass wir es selbst tragen. Er wusste, dass wir diesen Preis auch nie selbst bezahlen können. Und deshalb sagte er: Vater, vergib ihnen alle Fehler, alle Schuld, alle Sünde, alles. Vergib ihnen. Und die Fehler, die Sünden, die Schuld, die wir in unser Leben bewusst machen oder einlassen, trennen uns von Gott. Die sind etwas ganz Ernstes. Aber Jesus ist für uns am Kreuz gegangen, damit er diesen Preis bezahlen kann. In Lukas 6 lesen wir: Aber euch, die ihr hörte, sage ich, liebt euer Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segne die, die euch flüchten, bete für die, die euch beleidigen. Doch liebt euer Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und in dem Vater unser Gebet hören wir genauso diese Worte wieder. Jesus sagt: Vergib ihnen auch in dem gleichen Maß, wie sie auch andere vergeben. Trotz des Schmerzen, was Jesus dadurch erlebte, mit den Soldaten, die ihm auch gekreuzigt hat, vor ihm stehen, sagte er: Vater, vergib ihnen. Und er sagt zu uns, dass er diesen Weg für uns gegangen ist. Dass er unsere Sünde auf sich geladen hat. Und dass er uns vergibt. Jesus sagt: Dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Und weil er das sagt, weil Jesus sagt: Dir ist alles vergeben, ich vergebe dir, kannst du auch andere Menschen vergeben. Weil du vergeben bist, kannst du auch vergeben. Und das ist der zweite Punkt, damit wir andere vergeben können. Was denkt ihr, wie oft tun wir diese fünf Dinge, die Jesus angetan worden sind? Wie oft tun wir das bewusst andere Menschen an? Ob es Ablehnung ist, ob es Missbrauch ist. Egal welche. Wie oft tun wir das? Für mich war die größte Herausforderung, als ich jünger war und auch immer noch manchmal ist dieses Thema von Ablehnung. Ich war nicht der bestaussehende Teenager und das hat auch nicht geholfen in dieser Sache. Ich wusste von zu Hause aus, dass meine Eltern mich so sehr angenommen haben. Ich habe pure Annahme von meinen Eltern erlebt. Und ich wusste, dass Jesus mich auch annimmt. Und vollkommen. Er nimmt mich komplett an, wie ich bin. Aber trotzdem bin ich aktiv auf die Suche gegangen nach Annahme von Gleichaltrigen. Und das war für mich eine große Herausforderung. Weil es manchmal etwas Dinge getan haben, um eben diese Annahme zu verdienen. Und ich weiß, dass Jesus meine Gefühle total gut nachvollziehen kann, weil er genau das auch durchgemacht hat. Er hat genau das durchgemacht. Er hat eine viel, viel größere Ablehnung erlebt, als ich je erleben wird. Viel größer. Und trotzdem vergab Jesus seinen Jüngern. Und nicht nur so ein bisschen. Aber schau mal, ein Petrus, er hat ihn dreimal verleugnet. Hat Jesus dreimal verleugnet. Und was macht Jesus? Er kommt zu Petrus, nachdem er wieder auferstanden ist. Und er sagt, Petrus, ich nehme dich wieder an. Und ich werde meine Gemeinde an dir bauen. Mit dir werde ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Fels, an dem ich meine Gemeinde bauen werde. Jesus hat genau das Gegenteil gemacht, als eigentlich wir von uns aus machen würden. Hat die Ablehnung genommen und ist umgedreht und das Leben von Petrus komplett verändert. Und für mich ist das Vergebung. Das ist Vergebung. Jesus hält unsere Fehler nicht vor die Nase. Du hast mich damals abgelehnt und deshalb kann ich dich nicht mehr gebrauchen. So ist Jesus nicht. Sondern genauso wie mit Petrus nimmt Jesus uns wieder an und sagt, jetzt gehen wir wieder nach vorne. Ich mache eine Kursänderung in dein Leben. Er versteht genau das, was wir durchgehen. Genau das, was unsere Tage herausfordernd macht, ist er durchgegangen. Und er hat das gemeistert, indem er Vergebung ausgeübt hat. Und egal, ob es ein Freund ist, der dir verrät, egal, ob es auf die Arbeit ist, wo du ungerecht behandelt bist, wo du mit aller Situation dran schuld bist, wo du vielleicht Sündenbock auf der Arbeit bist, für alles, was schief läuft, ist dein Schuld, auch wenn es nicht so stimmt. Oder ob deine Eltern oder Partner dich missbraucht hat, egal ob es sexuell, egal ob es physical oder sonst was, oder emotional, verbal. Jesus weiß ganz genau das, was du durchgemacht hast. Und du kannst die Kontrolle von dieser Situation bei dir behalten, indem du Vergebung ausübst. Jesus kennt das und er sagt trotzdem, vergib ihnen. Und vielleicht sitzt ihr und ihr sagt, aber das zweite Teil des Vers hast du doch gar nicht angesprochen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen, die mir etwas Falsches angetan haben, wussten wohl, was sie getan haben. Als mein Vater mich geschlagen hat, wusste er wohl, was er mit meinem Körper macht, was er mit meiner Seele macht, was er mit meinem Geist macht. Als der Täter mich missbraucht hat, sexuell, wusste er wohl, was er mit meinem Geist macht. Dass er mein Unschuld nimmt. Das wusste er wohl. Als mein Vater oder Mutter unsere Familie verlassen hat, wusste sie wohl, was das mit uns macht. Das mag auch sein. Das mag auch sein. Und ich glaube, in dieser Situation sagen wir, sie verdienen meine Vergebung nicht. Sie haben es nicht verdient. Sie wussten, was sie mir angetan haben. Warum soll ich sie vergeben? Ihr habt schon gesehen, ich habe so ein paar Sachen zur visuellen Darstellung mitgebracht. Das hier ist Superman. Ich glaube, das kann hier jeder sehen. Das ist Superman. Und ich glaube, oft denken wir, dass wir so wie Superman sind. Dass wir fast untödlich sind. Dass wir immer die Kontrolle haben, dass es alles nach uns läuft. Und dass niemand uns etwas Böses antun kann, weil nichts kommt an uns dran. Aber wir sind nicht Superman. Wir sind eher so wie Benny, der Lego-Bauarbeiter hier. Nichts gegen jemanden, die Benny heißt oder jemand, der Bauarbeiter ist. Wir sind eher wie ein Mann oder eine Frau mit einer Schaufel in der Hand. Und wir sind in unserem Leben so hier. Und wir leben so hier in so ein schöne Vase. Und dann kommt in unser Leben Momente oder Situationen, in denen wir entscheiden können, ob wir Vergebung ausüben oder nicht. Zum Beispiel. Am ersten Tag ist Benny von zwei Situationen betroffen. Das eine ist, er ist unterwegs und er wird von einem Freund angelogen. Und er sagt, ja okay, das ist nicht so schlimm, ich kann ihm vergeben. Und das nächste ist, er hat so ein Interesse, ein Liebesinteresse, so eine kleine Bauarbeiterinnen. Er findet sie gut und sie zerbrecht ihm die Herz. Das kann er aber nicht vergeben. Er sagt, das vergebe ich nicht. So und so kommt einfach so ein bisschen Mehl rein. Ja, das ist aber okay, das ist nicht so schlimm. Er entscheidet für sich, was er vergibt und was er nicht vergibt. Und am nächsten Tag ist er genauso mit zwei anderen Entscheidungen zu vergeben oder nicht begegnet. Die eine hat ihn geschlagen, hat aber nicht so weh getan. Deshalb sagt er, okay, ich verzeihe dir. Ist nicht so schlimm. Ich verzeihe dir. Aber auf die Arbeit nimmt eine Kollege von ihm, sein größter Kunde, nimmt ihn weg, macht einen großen Verkauf und nimmt die Provision, die ihm eigentlich zusteht. Das kann er aber nicht vergeben. Das geht nicht. So, dann kommt ein bisschen mehr Unvergebenheit rein. Und jetzt merkt ihr, langsam wird's eng. Langsam wird's ziemlich eng. Benny, der Bauarbeiter, braucht Sauerstoff. Superman nicht, aber Benny schon. Und dann sitzt er am nächsten Tag ins Berufsverkehr. Er wird von einem Auto geschnitten. Er ist schnell reingefahren. Er musste notbremsen. Alle möglichen Schimpfworte kommen aus seinem Mund raus. Und er sagt, das kann ich auf jeden Fall nicht vergeben. Benny ist nicht mehr zu sehen. Wir finden ihn nicht mehr. Wir sind nicht Superman. Wir brauchen Sauerstoff. Wir brauchen das in unser Leben. Unvergebenheit führt zu Bitterkeit. Und Bitterkeit nimmt das Sauerstoff unserer Leben weg und ist ein langsames Sterben. Und Unvergebenheit nimmt dich gefangen, nicht der andere Person. Und Jesus hat eine tolle Geschichte in Matthäus, was ihr auch selber vielleicht heute Nachmittag lesen können. Es ist eine längere Geschichte, deshalb fasse ich das kurz zusammen. Aber in Matthäus 18, 21 bis 35, lest das, weil es total wahr ist und auch gleichzeitig witzig und traurig. Aber ich fasse das so ein bisschen zusammen für uns. Petrus fragte Jesus, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? 7-mal? Und für die, die das nicht wissen, 7-mal ist das Zahl, das biblische Zahl der Vollkommenheit. Petrus sagte, ich bin schlau. Ich vergebe ihm vollkommen. Jesus sagte, nein, 7 mal 70. Vollkommen, aber in einem exponentiellen Wert. Viel, viel mehr, als du je gedacht hast, sollst du diese Vergebung ausüben. Und dann erzählt er eine kleine Geschichte. Er sagt, da ist ein Knecht, er schuldet seinem Meister so auf der heutigen Wert umgerechnet 140 Millionen Euro. Das kann er natürlich nie zurückzahlen. Und der Meister sagt, okay, Knecht, geh. Geh und verkaufe alles, was du hast, deine Frau und Kinder auch dazu, und gib mir das, was du dafür bekommst. Und wenn du das machst, dann ist okay. Und dann geht der Knecht zu seinem Meister und sagt, aber Herr, das kann ich nicht machen. Er geht auf den Knie und sagt, nein, ich kann das nicht. Das schaffe ich auch gar nicht. Ich kann das nicht machen. Und was sagt der Meister? Der Meister nimmt dieser Darlehen, zerreißt es und sagt, okay, ich nehme diese Kosten auf mich. Du bist von deiner Schuld freigesprochen. Der Knecht geht glücklich raus. Und dann trifft er einen Kumpel auf die Straße. Dieser Kumpel schuldete er 800 Euro, so ungefähr. Und dann nimmt er seinen Kumpel am Hals, er wirkt ihm und sagte, wenn du mir etwas schuldest, dann musst du es jetzt bezahlen. Und der Kumpel sagt, ich will es dir bezahlen, ich hab's aber gerade nicht. Hab Geduld mit mir. Und der Knecht nimmt ihn und schmeißt ihn ins Gefängnis. Der Meister, der hat von dieser Geschichte gehört. Und er holt den Knecht zu ihm und er sagt, habe ich dir nicht alles vergeben? Das 140 Millionen, das, was du eigentlich nie zurückzahlen könntest, ich habe das vor deinen Augen zerrissen. Sollst du nicht genau das Gleiche machen mit deinen Mitmenschen? Dann liefert der Meister, der Knecht, zu den Folterern, sagte, du bleibst da, bis du deine Schuld abbezahlt hast. Und in Vers 35 von dieser Geschichte steht, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Unvergebenheit führt zu Bitterkeit. Bitterkeit ist ein langsames Sterben. Unvergebenheit nimmt dich gefangen, nicht die andere Person. Und Jesus sagte, ich habe dich befreit. Und was Jesus macht, er nimmt uns von unserer Unvergebenheit, er nimmt uns raus und er sagt, dir ist alles vergeben. Jetzt geh und mach das Gleiche. Vergebung ist unabhängig von anderen. Und Vergebung ist nicht fair. Aber Vergebung ist nötig und Vergebung ist möglich. Und Vergebung heißt Befreiung. Und ich habe einen letzten Vers. In 1. Johannes 1, 8 und 9 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns den Sünden vergibt und uns reinigt vor allen Ungerechtigkeit. So, und das sind zwei Ebenen, die wir von diesem Vers lernen können. Das ist ein Gott- und mir-Ebene. Gott hat mir alles vergeben. Gott hat meine Schuld auf sich genommen. Ich bin vergeben. Und da ist ein Du und dein Mitmenschen oder ich in meinem Mitmenschen-Ebene. Jetzt muss ich diese Vergebung nehmen und es meine Mitmenschen auch weitergeben. Nimm die Vergebung an, die Jesus für dein Leben hast. Nimm das an und vergib deinen Mitmenschen. Auch die, die dein Leben schwer machen. Und das Tolle ist, wir lesen in die Bibel, dass Jesus sitzt beim rechten Hand Gottes und er betet für uns. Und er sagt genau das immer wieder: Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen. Vergib ihnen, vergib ihnen, vergib ihnen. Und was macht er? Genau das. Er vergibt uns.